Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Edgar Lück.
Jesus uns aus unserem Alltag holt. Das ist schon eine spannende Frage, oder? Wie Jesus uns aus unserem Alltag holt. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen, ja, von einer Froschfamilie. Vielleicht kennen die auch manche. Ja, es lebte einmal eine Froschfamilie in einem Brunnen. Ja, mit Mama und Papa. Und sie lebten wirklich zufrieden in diesem Brunnen. Sie hatten auch alles, was sie brauchten. Und irgendwann kam auch Nachwuchs. Und dann kamen so kleine Fröschlein, die sind da rumgehüpft. Und irgendwann haben die sich die Frage gestellt, ja, was ist denn da oben? Ja, sie haben immer hochgeschaut und über den Brunnen, aber sie kamen da nicht hoch. Aber sie hatten ja auch alles, was sie brauchten. Und irgendwann fragte der kleine Frosch, ja Mama, was ist denn da oben? Und dann sagte die Mama, ja, Großvater hat mal versucht, da hinaufzuhüpfen und ist abgestürzt. Das ist nichts für uns. Wir bleiben lieber hier unten. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Der kleine Froschjunge, der hat sich nicht bändigen lassen. Und irgendwann hat er gesagt, ich probier's. Er hat dann versucht, da hochzuklettern und hat es tatsächlich geschafft. Und auf einmal merkt er da in der Umgebung, ist ein Teich. Und er hüpft zu diesem Teich und freut sich an diesem Teich. Dann hüpft er weiter und merkt, boah, ein See. Und dann hüpft er dorthin und dann hüpft er zu diesem See. Dann sieht er auch das Meer und denkt, wow, was gibt es hier draußen alles? Das vielleicht so als Bild, dass wir vielleicht manchmal in einem Brunnen gefangen sind und wir sehen nur noch unsere Wände und wir sind auch irgendwie zufrieden. Aber die Frage ist, ob wir geschaffen sind, in diesem Brunnen zu bleiben oder ob Gott nicht vielleicht etwas Größeres für uns vorbereitet hat. Und woran liegt es vielleicht manchmal, dass wir in diesem Brunnen bleiben, in unserem Alltag, sage ich mal, und nicht über unseren Alltag hinausschauen? Und da möchte ich mit euch gemeinsam in das Leben von Philippus schauen. Philippus, einer der 11 Jünger von Jesus, einer der 12 Jünger von Jesus. Und ich möchte einige Stationen in seinem Leben betrachten. Und es ist gut, wenn ihr eine Bibel habt und dann mitlesen könnt. Ich werde einige Abschnitte vorlesen aus Johannes 1, aus Johannes 6, aus Johannes 12 und 14. Und ein paar Aspekte aus dem Leben von Philippus herausnehmen und versuchen, sie auf unser Leben anzuwenden. Und zwar lesen wir die erste Geschichte von Philippus, wo er vorkommt, in Johannes Kapitel 1, ab Vers 39. Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Und als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Und sagt dann weiter, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Soweit erstmal Gottes Wort. Hier lesen wir die Geschichte und die Berufung der Jünger. Und in diesem Zusammenhang kommt das Leben von Philippus vor. Und wenn wir in das Leben von Philippus schauen, war das ein Jude oder ein religiöser Jude, aber auch der höchstwahrscheinlich ein Misch hatte. Also weil der Name Philippus ist kein typischer jüdischer Name gewesen, sondern ein griechischer Name. Das heißt, irgendwie kann sein, dass er ein Misch war, aber auf jeden Fall war er religiös und hat sich zum Judentum gezählt. Und er findet Nathanael, und das Interessante ist, was er zu Nathanael sagt, ist: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und im Propheten geschrieben hat. Und das heißt, dass Philippus sich mit dem Wort Gottes, mit dem Propheten auseinandergesetzt hatte. Dass er die Schriften gelesen hat und dass er anscheinend auch auf den Messias gewartet hat. Und das Interessante ist, nachdem Jesus ihn ruft, lässt Philippus alles stehen und liegen und sagt: Jesus, ich folge dir nach. Wir müssen sagen, Philippus ist total begeistert von Jesus. Jesus hat so eine Kraft und so eine Auswirkung auf das Leben des Philippus, dass er sagt: Ich lasse alles liegen und stehen. Er ist begeistert von dem Wort Gottes, von den Schriften. Er liest sie täglich und studiert sie, um auf den zu warten, der kommen soll. Philippus begeistert und Gott hingegeben. So beginnt das Leben von Philippus, sodass er nicht davon schweigen kann und direkt zu Nathanael läuft und ihm diese Botschaft weitergibt. Der erste Gedanke ist, wie Gott dich aus deinem Alltag holt, ist, wenn Jesus sich dir offenbart. Und vielleicht war diese Offenbarung Gottes, wo Jesus dich aus deinem Leben, aus deinem Alltag gerufen hat, schon länger her. Wo du Jesus erkannt hast, dass er wirklich Gott ist und dass er für dich kam und für dich am Kreuz starb und sich dir offenbart hat. Und das hat etwas in dir ausgelöst, dass du das Wort Gottes zur Hand genommen hast, darin gelesen hast und Gott entdeckt hast. Und du warst begeistert von ihm, von der Person, aber auch von seinem Wort, worin er sich offenbart. Das war Philippus auch. Und er war total hin und weg von dieser Botschaft. Meine Frage: Wie stehst du momentan zu Jesus? Welche Auswirkungen hat es, wenn du über Jesus Christus nachdenkst? Wie stehst du zu seinem Wort? Ist es für dich eine tägliche Speise, wo du sagst: Ich möchte von Gott lernen? Dieser Frosch, der aus diesem Brunnen rausgehüpft ist, er hat angefangen, die Welt zu entdecken. Mit deiner Bekehrung, mit deiner Lebensübergabe zu Gott beginnt das geistliche Leben. Es endet nicht. Du hast in dem Zeitpunkt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Du hast Christus in dem Zeitpunkt noch nicht völlig erkannt, sondern es beginnt das Leben mit Christus. Du hast ihn als deinen Retter erkannt. Aber es sind so viele Facetten, wie Gott sich dir offenbaren möchte, dass das dein ganzes Leben nicht ausreicht, ihn zu erkennen. Und er hat uns sein Wort gegeben, dass wir darin lesen können, täglich. Und ihn täglich neu entdecken können. Wir werden es nachher noch im Leben des Philippus sehen. Aber wir merken, als Philippus angefangen hat, mit Jesus zu leben, war sein Leben total begeistert. Er war total begeistert von ihm und er war eifrig. Er wollte diese Botschaft weitergeben. Philippus begeistert und eifrig, weil Jesus sich ihm offenbart hat. Ein weiterer Gedanke ist in Johannes 6. Das ist auch eine sehr bekannte Geschichte. Und zwar geht es um die Speisung der 6000. Und zwar
Ich lese mal vor, Johannes Kapitel 6, Abvers 1. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da erhob Jesus seine Augen und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen. Denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortet ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, dankte und gab sie denen, und sie, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen. Und so weiter. Aber hier sehen wir eine Geschichte im Alltag des Philippus. Philippus war anscheinend eine Person, die dafür zuständig war, die Jünger zu organisieren. Ja, er hatte, die erste Person, die Jesus hier anspricht, ist Philippus. Philippus hatte den Überblick. Er wusste, wie viel Geld wir haben, auch wenn Judas die Kasse hatte. Er wusste, wie viel Geld die Jünger hatten. Und er wusste, was man braucht, wie viel man braucht. Also man könnte sagen, er war der Organisator. Er hatte den Überblick. Und Jesus fragt zu ihm oder spricht zu ihm: Wo kaufen, oder spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und das ist ja eigentlich schon eine Frage, mit der er Philippus in eine komplett falsche Richtung führt. Weil Jesus wusste ja schon, was er tun will. Hat er ja vorher gesagt. Das heißt, Jesus führt Philippus hier eigentlich in eine aussichtslose Situation. Und Philippus, weil er ein total vernünftiger Mensch ist, weil er dauernd mit seinem Verstand denkt und überlegt, wie können wir das alles managen, rechnet. Er nimmt seine Möglichkeiten und er rechnet 200 Silbergroschen, dafür Brot, auf 5000 Männer. Da kriegt nicht jeder ein Stückchen. Total logisch, oder? Würden wir ja auch machen. Aber warum führt Jesus ihn in so eine aussichtslose Situation? Warum führt Jesus ihn in diese Situation und spricht genau ihn an? Andreas kam ja und hat direkt gebracht, was er hatte. Ja, hier, Jesus. Aber das ist auch zu wenig. Philippus rechnet und er überlegt mit seinem Verstand. Und ich würde sagen, Philippus ist in dieser Situation vernünftig und deshalb beschränkt. Wir leben in einer Zeit, wo wir alles versuchen, rational zu erklären. Wir versuchen, Gemeinde rational zu erklären. Wir versuchen, Gemeindewachstum rational zu erklären. Wir versuchen, Methoden uns auszudenken, wie wir Menschen erreichen können und so weiter. Und es kann sein, dass wir in dem Moment, wo wir anfangen zu rechnen, Gott nicht mehr neben uns sehen. Einer meiner Jugendlichen hat gesagt, ja, wir müssen die Variable Jesus mit einbeziehen. Wir müssen die Variable Jesus mit einbeziehen. Und eine Jugendliche hat dann gesagt, ja, eigentlich mache ich immer nur Pro und Contra. Und eigentlich müsste ich noch eine Spalte Jesus daneben schreiben. Ja. Was würde Jesus in dieser Situation tun? Welche Macht hat Jesus in dieser Situation? Jesus holt dich aus deinem Alltag, indem er dir Aufgaben anvertraut, die zu groß für dich sind, die vernünftig nicht machbar sind. Vielleicht denkst du, dass du nicht mit Kindern arbeiten kannst. Vielleicht denkst du, dass du zu alt bist. Vielleicht denkst du, dass du das nicht kannst.
Darauf kommt es im Reich Gottes nicht an. Sondern es kommt darauf an, ob du sagst, Jesus, hier sind die zwei Fische, die fünf Fische.
Wie viele waren es? Zwei Fische und fünf Brote.
Nimm das, was ich habe. Es ist zwar auch zu wenig, aber tu du etwas daraus. Vielleicht sehen wir nur noch beschränkt und sagen, ja, hier in dieser Gemeinde kann niemals mehr Jugendarbeit entstehen. Dafür sind wir vielleicht viel zu alt. Wie können wir Homberg erreichen? Wir haben doch viel zu wenig Kraft. Menschlich gesehen wäre das vielleicht richtig. Aber aus Gottes Perspektive ist ein viel größerer Plan da. Weil dort, wo du bist, dort, wo ihr seid, als Gemeinde hier in Homberg, hat Gott euch hingestellt. Und wenn es nicht die Jugendarbeit ist, vielleicht ist es ein anderer Aspekt in diesem Ort, wo Gott euch gebrauchen möchte. Aber ihr seid Teil dieser Stadt. Ihr sollt als Licht Gottes in dieser Stadt wirken. Mit euren Kräften, die ihr habt. Indem ihr sagt, Jesus, wir wissen zwar nicht genau, was du damit erreichen kannst. Aber du kannst etwas tun, was wir noch gar nicht sehen. Wir müssen aufhören zu rechnen. Sondern wir müssen anfangen, Jesus zu vertrauen. Jesus nicht nur als unseren Retter zu sehen, sondern als denjenigen, der die Macht hat, unsere schwachen und einfachen Gefäße zu gebrauchen. Ihr habt das schöne Bild hier mit den Krügen. Ja, die leeren Krüge, die füllt Jesus. Und wenn wir die leeren Krüge sind und nur sagen, Jesus, hier sind wir, gebrauche uns, dann wird Gott etwas aus unserem Leben tun. Denn dazu sind wir geschaffen. Er möchte uns gebrauchen. Nicht, weil wir so toll begabt sind oder weil wir so tolle Fähigkeiten haben. Nein, sondern weil er in uns lebt und weil er die Macht hat. Zu seinen Jüngern hat er gesagt, geht hin in alle Welt, richtig? Und was hat er vorher gesagt? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und mache zu Jüngern. Und vielleicht haben wir auch schon aufgehört, zu Jüngern zu machen. Weil wir vielleicht denken, warum, wie kann ich einen Älteren belehren? Oder wie kann ich einen Jüngeren belehren? Aber es geht darum, einander Christus näher zu bringen. Einander Christus näher zu bringen. Wir hatten letztens einen alten Besuch gemacht. Und dann denke ich mir auch immer, was soll ich den alten Menschen sagen? Ja, er ist wirklich, liegt nur noch und kann sich kaum bewegen. Was soll ich ihm sagen? Und dann kommt man hin und man sitzt mit diesem alten Bruder da und der hat so eine Liebe zu Christus. Und im Endeffekt geht es gar nicht darum, was ich ihm sage, sondern dass man einfach nur Gemeinschaft hat, dass man ein Wort liest. Weil das ist das, worin Philippus begeistert war, oder? Am Anfang, von der Schrift. Und dadurch hat er Christus erkannt. Und dann merkt man, dass man so begrenzt ist, dass man diesen Menschen, eigentlich kann man dem Menschen kaum noch Hoffnung geben. Im Endeffekt gibt dieser Mensch mir Hoffnung, weil Christus in ihm lebt. Und er sagt, ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich, wenn ich bei ihm bin. Und er erzählt von seinen Gebetszeiten, dass er zwar nicht raus kann und nichts tun kann, aber er betet. Und dann denke ich mir, wie genial ist das? Und was für ein Vorbild. Und vielleicht denkst du, du kannst niemandem mehr etwas weitergeben und da niemand besucht dich. Dann gibt es auch Telefone und man kann jemanden anrufen. Vielleicht musst du nicht warten, bis jemand zu dir kommt, sondern du darfst auf jemanden zugehen. Jemanden anrufen. Ihn ermutigen. Vielleicht ist diese Aufgabe dir zu groß und du denkst, du brauchst Ermutigung und Trost. Aber gib doch Jesus das, was du hast und rechne nicht mit deinen Fähigkeiten, sondern mit Gottes Fähigkeiten. Und ich glaube,
Der Punkt ist, wie holt Jesus uns aus unserem Alltag, indem er uns Aufgaben anvertraut, die uns zu groß sind. Und wenn du anfängst oder jemand dir vielleicht dich um etwas bittet und du merkst, ich kann das nicht, ja, eigentlich habe ich auch gar keine Zeit und vielleicht sogar, ich will das gar nicht, dann kann das vielleicht genau das sein, wo Gott dich aus deinem Alltag herausholen möchte, um dir etwas anzuvertrauen. Und dann kannst du Gott wieder auf eine sonderbare Art und Weise erleben. Ein weiterer Gedanke von Philippus in Johannes 12. Johannes 12. Und zwar ist das der Vers, den wir vorhin gelesen haben, ja, Tochter Zion, wo Jesus auf dem Eselfüllen dann in Jerusalem einreitet, das Passafest, und die ganzen Menschen feiern Jesus. Die ganzen Juden, sie legen die Palmzweige vor ihm nieder. Und das Interessante ist, das ist ja ein Fest der Juden. Richtig? Für wen ist Jesus gekommen? Zunächst für die Juden, um ihnen das Heil zu bringen. Und das Interessante ist, jetzt hier in Johannes Kapitel 12 passiert Folgendes. Es waren aber, Johannes 12, Abvers 20, es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und dann fängt Jesus an und sagt, ich werde sterben und ich werde auferstehen und ich werde erhöht werden. Aber interessanterweise, ein Fest der Juden und auf plötzlich kommen die Griechen. Und Philippus ist total überfordert. Die erste Reaktion, als er Jesus begegnet war, war, er ist zu Nathanael gelaufen und hat gesagt, da ist Jesus. Jetzt kommen Griechen, die sprechen Philippus an. Warum Philippus? Warum sprechen sie nicht irgendeinen anderen Jünger an? Aber wir sehen, Philippus hatte irgendeine Stellung unter den Jüngern, dass er irgendwie der Ansprechpartner war, dass er eine Beziehung hatte zu dem Menschen, der die Dinge organisiert hat. Und er spricht Philippus an, oder die Griechen sprechen Philippus an. Die erste Reaktion von Philippus ist nicht, kommt, ich bringe euch zu Jesus, wie damals bei Nathanael, sondern er muss sich erstmal mit Andreas absprechen. Und nachdem er sich mit Andreas abgesprochen hat, geht er zu Jesus. Wir merken, Philippus wird auf einmal unsicher. Der am Anfang total begeistert war, fängt an, rational zu denken, fängt an, seinen Verstand zu benutzen. Und jetzt kommen Menschen auf ihn zu, die wollen zu Jesus, und er ist total verunsichert. Denn die Griechen waren zunächst nicht der Schwerpunkt von Jesus, sondern die Heiden. Und Philippus ist überfordert mit dieser Situation und er weiß erstmal gar nicht, wie er damit umgehen muss. Und er braucht Rat. Einer, der total begeistert von Jesus redet, der Menschen direkt zu Jesus gebracht hat, kommt irgendwie in einen Alltag, wo es auf einmal schwer wird, Menschen zu Jesus zu bringen. Kann es sein, der nächste Gedanke, kann es sein, wie holt Jesus uns aus unserem Alltag? Er vertraut uns Menschen an, mit denen wir nicht umgehen können. Kann das sein? Er vertraut uns Menschen an, mit denen wir nicht umgehen können. Und Philippus braucht Rat. Und plötzlich muss er Absprache halten. Plötzlich kann er nicht mehr allein entscheiden, sondern er braucht Rat. Gott vertraut dir Menschen an, mit denen du nicht umgehen kannst. Und die Frage ist, sind wir überhaupt offen für Menschen, mit denen wir nicht umgehen können? Ja, wenn beispielsweise ein Obdachloser reinkommen würde, wie begegnen wir diesem Menschen? Wenn ein Mensch reinkommt, der nicht gut riecht, vielleicht auch total stinkt. Wie begegnen wir diesen Menschen?
Wir als Gemeinde haben gerade so eine Herausforderung. Da kommt einer aus unserem Ort, der sieht nicht ganz gepflegt aus und ein bisschen heruntergekommen. Und der kommt jetzt aber regelmäßig in den Gottesdienst, der bringt auch Bonbons mit, verteilt die an die Kinder. Natürlich muss er auch aufpassen. Aber wie begegnen wir diesen Menschen? Man hat mal Angst, diesem Menschen die Hand zu geben, oder? Ja, weißt du, wo der alles hingegriffen hat? Kann es sein, dass Gott uns Menschen anvertraut von außerhalb, die wir zu Jesus führen können? Bist du überhaupt bereit, einen Menschen zu Jesus zu führen? Kannst du ihnen den Weg zu Gott erklären, was es bedeutet zu glauben, was es bedeutet, in der Nachfolge Jesu Christi zu stehen? Wenn ein Mensch zu dir kommen würde und dich fragen würde, wie kann ich zu Jesus kommen, kannst du ihm das erklären? Ist das wichtig? Möchte Jesus uns dahin führen? Ja, oder? Was ist denn sein Ziel? Geht hin und machet zu Jüngern. Alle. Also müssen wir als Jünger irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir das Evangelium erklären können und Menschen zu Jesus führen können, oder? Weil sonst bleiben wir in unserem Glaubensleben stehen. Und Gottes Ziel mit uns ist es zu wachsen. Gott führt uns ja nicht in diese Situation, um uns zu quälen, sondern er möchte, dass wir in unserem Glauben reifen und wachsen. Aber nicht nur von außerhalb kann es sein, dass wir Menschen zu Jesus führen können. Wie ist es innerhalb der Gemeinde? Ihr habt euch ja nicht gegenseitig ausgesucht. Habt nicht gesagt, oh, ich finde dich toll und deswegen gehe ich jetzt in diese Gemeinde. Nein, Christus hat euch gerufen. Christus hat euch so zusammengestellt, wie ihr jetzt seid. Wie geht ihr miteinander um? Vielleicht kann der eine Bruder oder die andere Schwester für dich zum Anstoß sein. Und du merkst, wie soll ich das machen? Wie soll ich mit diesem Menschen umgehen? Oder da hat jemand gesündigt. Vielleicht hat jemand Ehebruch begangen. Vielleicht ist jemand in einer Sucht drin. Vielleicht hat jemand gelogen oder gestohlen. Wie gehe ich mit diesen Menschen um? Schaffen wir es, einander zu begegnen? Einander aufzurichten, einander zu vergeben, einander auch aufzudecken, in Wahrheit zu leben, aber immer mit dem Ziel, zu Jesus zu gehen, oder? Mit dem Ziel, Menschen zu Jesus zu führen. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann rede mit jemandem darüber. Philippus war diese Aufgabe zu hoch. Er wusste nicht, was er machen soll. Was sollen wir jetzt mit den Griechen machen? Und er fragt Andreas. Und die beraten sich. Wenn du mit einer Situation nicht weiter weißt, wo du vielleicht dich ärgerst an jemanden, dann redet darüber. Je länger so etwas im Verborgenen bleibt, umso mehr wird es die Gemeinschaft der Gemeinde Gottes zerstören. Wo unausgesprochene Dinge sind, wo dann anfangen Gerüchte rumzugehen, redet darüber. Rede mit einem Andreas, mit einer Freundin, mit einem Freund aus der Gemeinde, vielleicht mit einem Bruder, den Ältesten, einem der Verantwortlichen, damit ihr gemeinsam wieder zu Jesus kommt, weil bei Jesus, dort findet der Friede statt, dort findet die Heilung statt, dort findet die Vergebung statt. Weil er hat gesagt, dafür bin ich gekommen, jetzt ist die Zeit gekommen, um zu sterben und aufzuerstehen, Vergebung zu bringen. Ein weiterer Gedanke, also wir haben den Gedanken, wie holt Jesus uns aus unserem Alltag? Der erste, er offenbart sich uns. Das war vielleicht bei unserer Bekehrung, aber es ist dennoch ein ständig immer wiederkehrender Prozess. Der zweite Gedanke ist, er vertraut dir Aufgaben an, die dir zu groß sind. Der dritte Gedanke, er vertraut dir Menschen an, mit denen du nicht umgehen kannst, wo du Rat brauchst und Hilfe, aber wo man reden muss. Und der vierte Gedanke ist, er vertraut dir Erkenntnisse an, die deinen Verstand übersteigen. Johannes Kapitel 14, da geht es wieder um Philippus.
Und das ist die bekannte Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, Johannes 14, Abvers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns diesen Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater an mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin, der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen.
Was für eine heftige Situation, oder? Da ist Philippus, der begleitet Jesus, erlebt, wie Jesus die Wunder tut. Er erlebt, wie Jesus die ganze Menge an Menschen speist. Er erlebt, dass er der Messias ist, der vom Alten Testament prophezeit ist. Und er geht mit Jesus und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Philippus sagt, hä? Und Jesus muss zu ihm sagen, so lange bin ich bei dir und du kennst mich noch nicht? Also hat Philippus ihn jetzt am Anfang kennengelernt oder nicht? Kannte er Jesus oder kannte er Jesus nicht? Warum sagt Jesus jetzt, du kennst mich noch nicht? Ich finde das spannend, weil das zeigt wirklich, dass unser Leben mit der Bekehrung oder mit gewissen Erlebnissen, die wir mit Gott erlebt haben, nicht aufhört, sondern es geht weiter. Und wenn wir aufhören, die Bibel zu lesen und im Gebet zu bleiben, dann werden wir in unserem Glauben stagnieren und dann wird unser Glaubensleben zum Alltag und zu bloßer Form. Dann werden wir am Sonntag hier zusammenkommen, werden ein paar Lieder singen und das ist schön und gut und sagen, es war toll. Und dann gehen wir nach Hause und die ganze Woche über passiert in meinem Glauben gar nichts, aber ich freue mich auf den Sonntag, weil da wird es ja wieder schön. Und ich glaube, das ist kein Christsein. Das ist nur eine Form. Dazu hat Jesus Christus uns nicht bestimmt. Jesus hat uns dazu bestimmt, in ihm zu bleiben. Jetzt stellt euch doch mal vor, ihr habt Kinder und ihr seht euer Kind krabbeln. Und es ist ein Jahr alt und es krabbelt und ihr freut euch. Und dann ist es vielleicht schon 13 Monate, jetzt muss man sagen, okay, jetzt muss es aber langsam mal anfangen zu laufen, 14 Monate, 15. Und es läuft nicht, es krabbelt immer noch. Was würdet ihr tun? Ihr würdet mal anfangen, das Kind an den Händen zu nehmen und sagen, jetzt fang mal ein bisschen an zu laufen, oder? Ihr stellt mal vor, 2 Jahre vergehen und das Kind krabbelt immer noch. 3 Jahre, es krabbelt immer noch. Da stimmt was nicht. Und ich glaube, dass es in unserem Glaubensleben manchmal genauso aussieht. Wir krabbeln nach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren Glaubensleben oder 20 oder 40. Wir krabbeln immer noch. Und Gott steht eigentlich daneben und sagt, hier, jetzt fang endlich an zu laufen. Hör auf, dich mit dem zu begnügen, was du schon hast. Du denkst, du hast mich schon völlig erkannt. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Jesus hat den Jüngern gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er Abraham war, war ich. Das hat Philippus alles gehört. Und er war mit Jesus, oder? War er mit Jesus? Die Erkenntnis Gottes in deinem Leben hört niemals auf. Solange du auf dieser Erde lebst, musst du weiter nach Gott fragen und von ihm erfüllt werden und seine Größe entdecken. Wenn du aufhörst, neugierig an der Schrift zu bleiben, im Gebetsleben mit ihm verbunden zu sein, dann wirst du nur krabbeln. Aber Gott hat dich zum Laufen bestimmt. Gott hat dich bestimmt, dass du über den Brunnen hinausgehst, dass du nicht da
am Boden bleibst, sondern dass er dir Aufgaben anvertrauen kann, die dir zu groß sind. Dass er dir Menschen anvertrauen kann, mit denen du nicht umgehen kannst. Dass er dir Erkenntnisse anvertrauen kannst, wo du immer wieder neu staunen kannst. Und im Leben von Philippus sehen wir das. Er fing begeistert an, aber er fing an mit der Schrift. Richtig? Er hat die Schrift gelesen und hat gesagt, ja, das ist Jesus. Dann wurde er vernünftig, hat angefangen zu kalkulieren. Plötzlich war er verunsichert. Ja, wie gehe ich denn mit Menschen um? Was gebe ich ihnen denn weiter? Und im Endeffekt steht er da und fragt sich, kenne ich Jesus überhaupt? Kennst du solche Gedanken? Ich glaube, das ist menschlich. Das ist total menschlich, dass wir in solche Routinen reinkommen. Und es ist nicht verwerflich, aber die Frage ist, warum? Warum lassen wir Gott nicht Herr unseres Lebens sein in verschiedenen Bereichen? Warum ist das Interesse an Gott verloren gegangen? Und da gibt es unterschiedliche Gründe. Es kann unsere Routine im Alltag sein, dass wir einfach Gott ausblenden, dass wir unsere eigene Sicherheit aufgebaut haben. Dass wir auf unsere eigene Kraft vertrauen. Es kann aber auch Sünde sein, die wir in unserem Leben tolerieren. Und wo wir mit kämpfen, mit Zorn, mit Hass, mit Nichtvergebensbereitschaft und was uns hindert zu laufen. Und im Hebräerbrief heißt es, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen den Kampf, der für uns bestimmt ist. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er Freude hätte haben können, die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Denkt an den, der dies alles auf sich genommen hat, damit ihr den Mut habt und nicht verzagt seid. Er hat sich am Kreuz schlagen lassen für dich und für mich. Er hing dort, um unsere Sünde zu bezahlen, um uns Vergebung zu geben. Und er ist derjenige, der uns erlöst hat, uns die Kraft gibt im Alltag. Er hat uns seinen Geist gegeben. Lasst uns das wieder in Anspruch nehmen. Trotz unserer Begrenztheit. Weil wenn wir anfangen und sagen, ich kann es schaffen mit meiner Kraft und ich brauche Gott nicht, dann fangen wir an, in Sicherheiten zu leben. Gott will uns was anvertrauen. Da müssen wir sagen, ja, ich tue es, auch wenn es mir zu groß ist, auch wenn ich es nicht ganz verstehen kann. Gott holt uns raus aus unserem Alltag, indem er sich uns offenbart, indem er uns Aufgaben anvertraut, die uns zu groß sind, indem er uns Menschen zur Seite stellt oder anvertraut, mit denen wir nicht umgehen können. Und indem er uns Erkenntnisse anvertraut, die unser bisheriges Denken übersteigen. Die Frage ist, willst du diese Dinge annehmen? Das ist die Herausforderung, die wir in unserem geistlichen Leben haben, täglich neu uns auf Gott einzulassen. Und Gottes Störung oder unsere aussichtslose Situation sind vielleicht Gottes Störungen, um uns aus unserem Alltag zu holen. Vielleicht denkst du bist verzweifelt und du weißt nicht weiter, dann ist das vielleicht Gottes Reden in deinem Alltag, um dich wieder rauszuholen, dass du in einem Punkt ihm wieder vertraust. Weil im Endeffekt geht es bei Philippus doch nur um eins, oder? Dass er Christus mehr kennenlernt und ihm vertraut. In allen Situationen hier geht es nur darum, dass er Christus mehr kennenlernt und ihm vertraut. Dass er wächst im Glauben. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.